Ja, herzlich willkommen. Unser Podcast ist mal wieder zurück und heute zu Gast ist niemand anderes wie Dr. Frederik Polzin. Und wir machen das diesmal so, dass wir uns ein paar Themen rausgesucht haben, die wir auch so im Unterricht behandeln und die aber auch für unsere sonstigen Zuhörer im Garten interessant sein könnten. Und das heutige Thema ist ein Schaderreger, mit dem wir eigentlich jedes Jahr zu tun haben. 2025 war ein brutales Jahr, für was diesen Schaderreger betrifft. Da hatten wir den fast überall gehabt in allen Ausführungen. Und ja, damit fangen wir gleich mal an. Ich möchte Sie nicht oder euch nicht noch lange hier auf die Folter spannen, denn es geht um die Blattlaus. Ja. Hallo Frederik, hallo Herr Polzin.
Ja,
ich glaube, wir bleiben bei Frederik, weil wir kennen uns sehr gut. Und welches Schadpotenzial hat denn so eine Blattlaus? Weil man spricht immer von Blattläusen und sagt, oh Gott, wenn die Blattlaus kommt. Aber stirbt dann eigentlich sofort meine Pflanze ab oder was passiert denn da eigentlich?
Ja, also grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass wir das Thema schon besprechen. Zeigt ja schon, dass es ein Riesenproblem darstellen kann. Je nach Befall, Befallsintensität, je nach Wirtspflanze etc. kann es extreme Unterschiede machen. Grundsätzlich sind Blattläuse eine der Hauptschaderreger, die wir beispielsweise auch im Garten finden, besonders im Frühjahr. Wenn es Frühjahr sehr mild ist, können die richtig die Population explodieren. Und wir haben einerseits das Problem, dass die ja an den Pflanzen saugen können, da extreme Schäden verursachen können, im Sinne von, dass sie der Pflanze durch die Aktivität der Saugaktivität den Zucker entziehen können. Die saugen ja am Phloem, also da, wo der Zucker transportiert wird, können die entsprechend der Pflanze Energie entziehen. Wir haben die Situation, dass dann, wenn sie an wachsendem Gewebe saugen, dass wir dann Verkrüppelungserscheinungen bekommen und natürlich auch die Situation, dass die Blattläuse ja Honigdau ausscheiden. Ne? Kennst du ja bestimmt. So, wenn man beispielsweise gerne Waldhonig isst, das ist nämlich dieser Honigtau zum großen Teil, der von den Bienen gesammelt wird. Das ist so ganz, wässrige, zuckrige Flüssigkeit, die dann auf den Pflanzen landen kann und da sich dann auch entsprechend so Rußtaupilze draufsetzen und dann ganz schwarz Blätter verdecken. Und dann kann die Pflanze natürlich auch keine Photosynthese mehr machen. Das ist aber natürlich in einem sehr späten Stadium.
Und das ist das Gleiche wie das, was auch die Blattläuse ausscheiden. Also der Honigtau, der da entsteht, das ist vom Chemischen her so, wie man Honig kennt, oder?
Nee, natürlich nicht, weil die Biene verarbeitet es ja nochmal, die kauen ja dann nochmal rum. Das geht ja da durch die Organe von den Bienen, da bin ich aber jetzt kein Experte für. Aber die brauchen ja irgendwo die Energie her, um diesen Zucker oder diesen Honig aufzubauen.
Wäre natürlich interessant gewesen, wenn es jetzt Blattlaushonig geben könnte, aber
ja, das ist natürlich wiederum was Spannendes. Du hast ja jetzt gesagt, warum, vielleicht könnte man das ja nutzen.
Ja.
Blattläuse treten sehr häufig zusammen mit Ameisen auf. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Die haben da wie so eine Symbiose entwickelt, wie die Blattläuse.
Stimmt.
Hast du bestimmt schon mal gesehen, dass dann da Blattläuse oder Ameisen an Blattläusen rumrennen. Die sind ja mit 2,5 Millimeter maximal sind die ja gar nicht so groß. Und Ameisen können da entsprechend tatsächlich größer sein. Die klopfen denen dann auf dem Hinterleib, da wo der Honig da rauskommt, und sammeln das tatsächlich ab, wie als Nahrung, und die schützen die dann entsprechend auch gegen Fressfeinde. Wir haben aber ein Problem noch, was wir jetzt in dem Fall vergessen haben, nämlich Blattläuse können auch Krankheitserreger übertragen. Viren, Viroide. Und wir müssen uns das vorstellen, die können sich ja auch geflügelt bewegen, gewisse gewisse Individuen, und die können dann von einer Pflanze zu anderen Viren übertragen. Das ist ähnlich wie, wenn wir jetzt eine Stechmücke haben und die eben an irgendwo gesaugt hat, dann Krankheitserreger aufnimmt und dann an ein anderes Tier oder an einen Menschen geht und dort eine Infektion oder einen Stich durchführt und dann diesen Virus oder Bakterium überträgt. Und sobald wir ein Virus in der Pflanze haben, können wir die Pflanze ja entsprechend nicht mehr retten, sondern die Pflanze ist dann infiziert und je nachdem, wie dann das Schadbild aussieht, da nicht mehr zu retten.
Ja, also man sieht das ja hauptsächlich, dass die eher so an einer Pflanze bleiben, aber manchmal gibt es ja auch so geflügelte Arten, hast du ja gerade gesagt, die können dann von der, die Viren von einer zu anderen Pflanze übertragen. Wie entsteht denn das? Warum entstehen denn überhaupt dann geflügelte Arten und wie oft machen die das? Also wie viele Wirte haben die denn so im Jahr und wie schaut es denn dann da auch mit dem Lebenszyklus aus, bis sich dann wieder neue Arten bilden?
Ja, gut, dass du das fragst, weil das ist nämlich bei den Blattläusen ganz spannend und das, wenn man sich den Lebenszyklus anschaut, da sieht man auch so ein bisschen deren Erfolgsrezept da drin. Mhm. Es gibt Blattläuse, die gehen auf recht wenige unterschiedliche Wirte, also Getreideblattläuse eigentlich, aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Garten davon sprechen, sind das meistens Blattlausarten, die ein sehr großes Wirtspflanzenspektrum haben. Ne?
Ich muss gerade kurz korrigieren, ich habe andere Arten gesagt, ich meinte damit natürlich geflügelte Individuen, das sind ja nicht andere Arten, das ist ja dieselbe Art.
Genau, ja, also ja, da muss man aufpassen, jetzt sind biologisch oder, aber wenn wir Arten sprechen, meinen wir jetzt im Sinne vom Aussehen her. Ja. Ne? So, also wir haben grundsätzlich ist es so, dass wir da bei den Blattläusen relativ interessanten, also bei diesen, die hauptsächlich bei uns auftreten, im gemäßigten Breiten, wo wir halt einen Sommer-Winter-Wechsel haben, der Winter muss irgendwie überstanden werden. Und im großen Teil ist es so, dass sie eben als Winterei überwintern und dann im an holzigen Gewächs, dann schlüpfen die und saugen direkt mal an dem und bauen dann meistens erstmal eine gewisse große Population auf. Und das schaffen die, die meisten, die wir kennen, eben dadurch, dass sie sich asexuell vermehren können. Das heißt, die können direkt Nachkommen bilden und das Ei schlüpft schon in der Mutter und schlüpft dann sozusagen lebendig und kann direkt mit der Saugaktivität anfangen. Und sobald die Population entsprechende gewisse Größe erreicht hat an der Pflanze, können diese Insekten dann eben auch geflügelte Nachkommen bilden. Und die können dann entsprechend wiederum auf neue Wirtspflanzen abwandern. Und dadurch haben wir eine relativ schnelle Verbreitung und natürlich auch ein Populationswachstum, weil jedes Tier kann sich entsprechend, in Anführungszeichen, verdoppeln, alle paar Wochen. Und wenn man dann mit einer anfängt, das kann man ja relativ schnell hochskalieren, dann 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. 2, 4, 8, 16 und so weiter. Ne? Genau. Und das ist jetzt erstmal der Anfang. Und da sind wir jetzt gerade im Frühling, dass sich die Populationen aufbauen werden und dann sich auch entsprechend verbreiten.
Genau. Jetzt war letztes Jahr ja so ganz extrem, 2025 war ja so ein Blattlaus-Explosionsjahr. An was lag das denn?
Ja, das ist, liegt das ja an verschiedenen Dingen. Wir haben normalerweise Situationen, ein Explosionsjahr, wenn die Wetterbedingungen entsprechend ideal für den Schaderreger sind und dann die Gegenspieler meistens nicht so schnell nachkommen, um diesen Schaderreger unter Kontrolle zu halten, beziehungsweise wenn die Gegenspieler auftauchen, dann haben die sich schon so weit verbreitet, dass entsprechende Schäden aufgetreten sind. Meistens geht es darum, wenn das Wetter eher mild ist und sehr, gut für die Schaderreger ist. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Das muss man immer gucken auf die jeweilige Schaderregerart dann.
Und so mit Trockenheit, Feuchte, wie schaut das da aus?
Das ist dann auch immer noch mal unterschiedlich. Wenn wir beispielsweise ein sehr nasses Jahr haben, ist es meistens nicht so gut für die, wenn es halt die ganze Zeit regnet, dass sie dann eben nicht so gut klarkommen. Weil wir müssen uns natürlich vorstellen, Mikroorganismen gehen natürlich auch gerne auf die Schaderreger, also auf die Organismen. Wir haben natürlich auch die Situation, dass wenn es trocken ist, dass es häufiger auch wärmer ist tagsüber. Dadurch können die sich auch schneller vermehren und finden ideale Verbindungen, um sich ordentlich zu verbreiten. Ja,
also nicht wie bei Pilzen, wo gerne auch mal ein feuchtes Jahr eher förderlich ist. Also da eher das trockene Jahr, was dann zur Verbreitung führt. Ja, gibt es da besondere Wirtspflanzen, die dann extremer gefährdet oder mehr gefährdet sind als andere?
Also wenn man sich im Garten beispielsweise sich das anschaut, wir haben so Klassiker, wo man das relativ schnell sieht oder wo man immer erkennen kann, jedes Jahr weiß ich, da sind auf jeden Fall Blattläuse dran. Ganz extrem finde ich immer der Holunder. Das ist ja eigentlich eine Wildpflanze, die ist relativ resistent, wenn die da in der sag ich mal, in der Landschaft wächst, aber die ist immer voll mit Blattläusen. Mhm. Es ist aber leider nicht so, dass ich jetzt sagen kann, wir haben Pflanzen, die halt komplett resistent sind. Mhm. Natürlich muss man das immer einzeln betrachten, aber grundsätzlich, wir haben an allen Obstgehölzen, ja, können wir Blattläuse haben, wir haben an allen Gemüsegehölzen, Zierpflanzen, also ist es kaum etwas, wo wir keine Art finden, die nicht dieses Gewächs dann befallen kann. Aber man kann schon sagen, an gewissen wird man mehr sehen oder weniger. Mhm. Als Beispiel finde ich jetzt spannend, wir haben zum Beispiel ja grundsätzlich keine, wie heißt es nochmal? Wir haben ja auch, machen wir so. Wir haben ja auch Topfpflanzen beispielsweise, ja, mit, die wir überwintern, ja, die grundsätzlich eigentlich gar nicht hier heimisch sind oder überleben können. Mhm. Und auch die werden ja von Blattläusen befallen. Das heißt, wir haben ein relativ großes Wirtspflanzenspektrum von diesen Erregern, mhm, die sich dann auch an Pflanzen anpassen können, die gar nicht in dem Sinne hier heimisch sind. Grundsätzlich haben wir aber so viele Blattlausarten, dass wir davon ausgehen können, dass die meisten Pflanzen auch befallen werden können. Und da geht es dann halt darum, als, sage ich jetzt mal, als Gärtner mit dem Fachwissen entsprechend gegen vorzugehen. Hm. Und ich hatte ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wir haben ja entsprechende Gegenspieler und die können wir im professionellen Gartenbau können wir die aktiv einbringen. Im Haus- und Kleingarten können wir die meistens durch sinnvolles Gärtnern fördern und die halten dann meistens auch diese Schaderreger unter Kontrolle.
Was gibt es denn da so für Gegenspieler?
Ja, also der klassische ist ja der Marienkäfer. Ne? Marienkäfer ist ja so auch so ein Glückssymbol. Und dann geht man ja davon eigentlich auch, dass es auch daher kommt, dass wenn der im Garten ist, dass der entsprechend die Schaderreger bekämpft.
Kleiner Funfact. Weißt du, warum man den Marienkäfer Marienkäfer nennt?
Weil der nach der heiligen Maria benannt ist.
Ach. Der Herr Doktor weiß wieder alles. Ja, also es ist wirklich so, dass man früher gedacht hat, das ist eine Gabe der Jungfrau Maria, weswegen die jetzt kommen und die Schädlinge wegfuttern. Und die Leute waren dann halt so froh über den Marienkäfer und deswegen haben sie gesagt.
Ja, aber das geht ja auch, eigentlich ist es ja auch ein Glück, den im Garten zu haben. Genau. Und da muss man immer nur aufpassen, weil der Marienkäfer selbst und auch die Larven fressen Blattläuse. Die Larven sehen aber nicht auf den ersten Blick aus wie der Marienkäfer.
Und das muss ich auch dazu sagen, da hatten wir schon Einsendungen gehabt. Oh, ich habe da einen Schädling bei mir. Mhm. Ja, was ist denn das? Da habe ich erstmal gefragt, ja, ist er noch da? Nee, wir haben alle tot gemacht. Ja, das war eine Marienkäferlarve. Darf man eigentlich im Podcast sagen? Ich glaube, das muss ich auch rausschneiden, gell?
Ja, kannst du rauspiepen.
13 Minuten. Okay.
Genau, aber das wäre eben so eine Sache, da muss man nochmal gucken, wie sehen Marienkäferlarven aus, wie sehen die Puppen aus, dass man die entsprechend nicht entfernt. Und das sind ja ganz sympathische, nur nützliche Insekten und meist sorgen die dafür, außer es ist eine extreme Infektion oder Infestation, wie man so sagt, der Pflanze, kommen die damit relativ gut klar. Wichtig ist entsprechend, wenn ich Ameisen habe, bekämpfen die Ameisen aktiv auch die Nützlinge, in dem Fall die Marienkäfer. Ja.
Ja, wunderbar. Neben Nützlingen, kann ich noch irgendwas tun, damit die vielleicht nicht zu sehr vorkommen oder dass ich vielleicht aktiv die noch bekämpfen kann, wenn ich jetzt merke, oh, dass ich da aktiv irgendwas machen kann, dass die reduziert werden, wenn ich jetzt eine Megakolonie da habe und meine Nützlinge kommen dem Ganzen nicht mehr hinterher. Ja. Und ich bin jetzt im Haus und Kleingarten, wo ich ja, was die Pflanzenschutzmittel betrifft, sowieso nicht die Auswahl habe. Mhm. Was könnte ich denn da machen?
Also es gibt ja, das Wichtigste ist immer zu schauen, okay, was kann ich machen, was auch nützlingsschonend ist. Ich hatte jetzt kurz den Marienkäfer erwähnt, vielleicht können wir noch zwei Nützlinge weiter nennen, die halt noch relevant wären, sind beispielsweise auch noch Schwebfliegen. Die sehen ja so ein bisschen, die tun immer so, als wären sie vielleicht eher Wespen, weil sie sich auch so streifen und so. Die setzen ja auch so Michelinlarven dahin, Michelin-Männchenlarven, die ja die auch fressen. Nur, dass man weiß, wenn man die sieht, die helfen, ne? Oder auch Schlupfwespen, aber die kann man meistens nicht so wirklich erkennen. So, also grundsätzlich, wenn ich jetzt beispielsweise einen Befall habe an einem frisch ausgetriebenen Apfelbaum, so, und da sind die Triebe komplett voll mit Blattläusen, dann würde ich empfehlen, man kann auch diese Triebe einfach komplett zurückschneiden, weil meistens sind die dann eh so, Anführungszeichen, zerfressen, angestochen, wie auch immer, dass das Wachstum nicht so weiterlaufen sollte, wie es geht. Das wäre eine Möglichkeit, also klassischer Rückschnitt. Man könnte auch mit versuchen, die mit Wasser abzuspülen, vielleicht mit einem, je nachdem wie resistent die Pflanze ist, mit einem bisschen höherem Wasserdruck abzuspülen oder auch sowas mit Seifenlauge auch einfach abzuwischen. Ja, das geht auch. Es kommt immer darauf an, wo die sitzen, ne? Wie kleinblättrig ist die Pflanze, wie empfindlich ist die. Aber da gibt es relativ viele Informationen auch. Es gibt ja auch die Seite PS Info Haus und Kleingarten, wo man sehr viele nicht chemische oder mittelalternative Maßnahmen finden kann, um eben Blattläuse unter Kontrolle zu bekommen.
Ja, sehr guter Tipp. Also auch gerade, wenn wir so von so Seiten und Links sprechen, dann packe ich das immer unter die Folge, damit man da auch gleich draufdrücken kann und dann dahin
sehr
findet.
Sehr ausführlich, ja.
Genau. Von meiner Seite.
Also grundsätzlich wäre noch wichtig zu sagen, wir hatten ja vorhin mit dem Lebenszyklus angefangen, sind dann aber gar nicht mehr weiter so gegangen, was dann eigentlich noch passiert. Die saugen ja dann, machen dann Vergilbung, Verkrüppelung etc. Und es geht ja über das ganze Jahr, aber wir haben ja nur mal einen Sommer oder Frühling-Sommerzeit und eine Winterzeit. Und das Spannende ist eben, dass die dann im Winter auf einen Winterwirt wechseln. Also muss man überlegen, wenn ich jetzt eine Blattlaus bin und meine Eier an eine krautige Pflanze lege, die ist ja nicht unbedingt den ganzen Winter lang dann so da. Ne? Die kann ja umfallen, vergammeln, also von Pilzen oder von Bakterien zersetzt werden, wie auch immer. Das heißt, die wechseln meistens dann auf einen Winterwirt. Und das Spannende ist nämlich, dass die weiblichen Blattläuse, die kriegen dann über eine hormonelle Steuerung, vermutlich durch die Wetterbedingungen, bilden die dann einerseits fliegen die zum Winterwirt und bilden dann dort eine weibliche Blattlaus, die dann aber entsprechend in der Lage ist, mit sich einem Männchen zu paaren. Und die die weiblichen Blattläuse, die einen männlichen Blattlaus bilden, die bilden die aber an dem Sommerwirt. Und dann die männliche Blattlaus fliegt da zum Winterwirt und paart sich dort mit den weiblichen Blattläusen. Dadurch kommt es wieder zu genetischen Rekombinationen und zum Austausch, sozusagen, dass dann immer wieder eben auch eine gesunde weitere Genetik vorherrscht. Und da überwintern die dann als Winterei, der halt entsprechend auch höhere Minusgrade aushalten kann. Weil, muss man sich vorstellen, die Blattläuse sind alles Mögliche, aber nicht sonderlich resistent. Deren Hauptstrategie, um zu überleben, ist halt möglichst viel sich zu vermehren und darüber eben den allen Gegenspielern überlegen zu sein in dem Sinne. Genau.
Ja. Danke, Herr Dr. Polzin. Ich glaube, da haben wir jetzt auf jeden Fall, das habe ich wieder hergesagt, danke, Freddy.
Ja.
Da haben wir auf jeden Fall einen ganz, ganz tiefen Eindruck jetzt mal bekommen, was Blattläuse überhaupt fähig sind und was man so auch tun kann oder tun sollte, wenn sie dann doch mal explodieren im Garten.
Genau.
Und ich denke, hier machen wir dann weiter mit ein paar interessanten Themen demnächst und freue mich, wenn du wieder mein Gast bist.
Ja.